14 Weltrekord aufgestellt habe und das ging so einfach von der Hand. Also sprich, es waren 22.000 Höhenmeter an einem Tag. Es war ein unglaublich langer Skitag, aber es war, diese Rekordfahrt war zu keinem Zeitpunkt gefährdet und ich meine, mittags war ich 2 Stunden vor dem Zeitplan. Das muss man erstmal hinkriegen und ja, und dann war ich kaum im Ziel und das ist auch etwas, was sich durch diese ganzen Rekorde gezogen hat. Ich wurde quasi nicht im Ziel gefragt, wie es mir geht, sondern es kam immer diese Frage, und was machst du als nächstes?
Vor einigen Wochen bekam ich einen Anruf von einem Bekannten und der meinte, er hätte einen sehr, sehr spannenden Podcast-Gast für mich. Und der Podcast-Gast ist ein Extrem-Skifahrer und zugleich auch Weltrekordhalter. Und zwar hat diese Person mittlerweile 14 Weltrekorde im Bereich des Skifahrens und da ist die Rede von Christian Flür. Ich rief dann Christian an, er sagte zu und wir verabredeten uns in Fügen im Hotel Schistel und da nahmen wir eben die Folge auf und wir sprachen über diverse Dinge, eben über seine Weltrekorde, denn das darf man nicht vergessen, da zählen unter anderem Skimarathone dazu, wo er dauerhaftes Skifahren über 242 Stunden praktiziert hat. Auch Indoor hat er da einen Rekord und zwar mit 111 Stunden, also unglaubliche Zahlen, vor allem man darf nicht vergessen, alles, was Christian erledigen musste, essen musste etc., musste er damals in den Liften machen, also während der Gondelfahrt, auch schlafen zählt dazu. Und derzeit arbeitet er an einem neuen Weltrekord und zwar 3 Millionen Höhenmeter innerhalb von 365 Tagen zu fahren. Und das ist auch eine wieder einmal unglaubliche Zahl. Und ich spreche eben mit Christian über seine Weltrekorde, was ihn derzeit so bewegt, was sind die Herausforderungen, ob er sich als erfolgreich bezeichnen würde, aber natürlich auch das Klima spielt eine Rolle. Ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe es sehr genossen mit Christian und ich hoffe, du genießt auch das Gespräch. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge mit Christian Flür. Wie ist deine Beziehung zum Skifahren, Christian?
Ich würde sagen, das ist eine ganz heiße Liebe. Also es ist eine Beziehung, die sich eigentlich jedes Jahr vertieft und Skifahren war schon als Kind für mich das Größte. Es war immer etwas ganz Besonderes. Einschub, ich komme natürlich nicht aus den Bergen, sondern ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und wir sind 1-2 Mal im Jahr zum Skifahren gefahren. Ich hatte meinen Weihnachtsurlaub immer in Vilsmoos zugebracht, seitdem ich so in die weiterführende Schule ging und das war immer das Größte und bei mir zu Hause in meinem Kinderzimmer oder in meinem Jugendzimmer hingen auch nie irgendwelche Pop-Plakate von irgendwelchen Bands. Ich hatte da immer Skipanoramen hängen.
Gab es da mal die Ambition, Profi-Skifahrer zu werden?
Ja, also die gab es auf jeden Fall mal. Das hat was damit zu tun, wir waren in dem Elternhaus von der Brigitte Totschnig immer. Und die Brigitte Totschnig war zu der Zeit von Rosi Mittermeier, Innsbruck 76, Vize-Olympiasiegerin geworden. Und da waren natürlich die ganzen Weltcups, die ganzen Medaillen von Weltmeisterschaften, wie aber auch von Olympia, die lagen da in der Vitrine drin. Und das hatte schon eine magische Anziehung auf mich. Und der Traum war da, aber es war eigentlich immer so, dass ich mir dachte, na ja, du kannst das gar nicht werden, weil du kommst ja gar nicht aus den Bergen. Und dann gab es dann noch eine Daniela Ciccarelli, die aus Rom kommt und Olympiasiegerin irgendwann wurde. Und die, glaube ich, 3 oder 4 Jahre vorher Skifahren gelernt hat. Und das hat mich jetzt, da war ich auch dann schon ein bisschen weiter, zwar nicht mehr beflügelt, aber das zeigt, dass jeder alles kann, wenn er nur will. Und ihre Tochter, die Laura Kultori, die inzwischen für Albanien an den Start geht, ist eine der begnadetsten Nachwuchsskifahrerinnen, die es im Weltcup gibt. Also und Albanien ist jetzt auch nicht das Wintersportland. Also von daher, es gibt viele, viele Chancen und man muss manches Mal aber auch die Chancen sehen und vor allen Dingen auch machen und nicht sich erst fragen, warum es nicht funktioniert, sondern einfach tun und dann kann man immer noch abgleichen, ob das eine Chance hat oder nicht.
Wann hast du denn Wunsch oder das Ziel begraben, Profi-Skifahrer zu werden?
Naja, ich bin jetzt gerade wieder Profi-Skifahrer, also von daher, das habe ich nicht begraben und ich habe mit meinen 14 Weltrekorden, die ich aufgestellt habe, über eine Dekade lang aktiven Profi-Skirennsport betrieben. Vielleicht jetzt nicht im Weltcup, aber in anderen Bereichen und ich kann mich daran erinnern, dass der Markus Wasmeier, Doppel-Olympiasieger, mal mich auf der Straße in Sölden angesprochen hat: Christian, Wie hältst du das eigentlich so lange in den Skischuhen durch? Ich könnte das nicht. Ich habe irre Hochachtung vor ihm. Und also zum Beispiel ein aktueller Skirennläufer, Christoph Innerhofer, der schreibt mir alle paar Tage, der guckt sich das an im Internet, was ich gerade mache. Und ich glaube, das zeigt schon, dass da eine gewisse, dass das nicht gerade Wetthäkeln ist.
Wie kommt man denn auf so Weltrekordideen? Also hast du dann einfach geschaut im Guinness-Buch der Rekorde, was gibt es da für Kategorien und Rubriken und wo könnte ich mich jetzt beweisen? Also wie war
Also,
das?
alles hat angefangen mit einer eigentlichen Schnapsidee. Ich habe irgendwann, da hat sich Zakopane für eine Winterolympiade beworben gehabt und ich hatte zu der Zeit schon 24 Stunden Skirennen gefahren. Da gab es mal hier um die Ecke in Imst mal ein 24-Stunden-Rennen, das nannte sich auch Europameisterschaften und da war ich als bester Nicht-Österreicher Vierter geworden, glaube ich, oder Sechster geworden, ich kann es nicht mehr so ganz genau, war 1998. Und dann habe ich natürlich dadurch auch schon ein paar Werbeverträge gehabt. Das war auch damals alles viel leichter als heute. Und mein Oberbekleidungsausrüster war auch zuständig für die Ausrüstung des polnischen Olympischen Komitees. Und die wollten ja die Winterolympiade nach Zakopane haben. Und da war dann die ISPO auch noch riesengroß. Und dann habe ich dann an dem Stand von Zakopane, oder nicht von Victory, so hieß diese Firma, gesagt gehabt, ja, dann machen wir als Bewerbungsgag, ich fahre länger als alle anderen Menschen Ski. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo der Weltrekord lag. Dann ist die Olympiade nicht nach Zakopane gegangen, sondern nach Turin gegangen. Sprich, die hatten jetzt auf einmal auch nicht mehr das Geld und die Muße, das durchzuziehen. Und dann habe ich meine Kontakte, die ich dadurch, dass ich ja jahrzehntelang oder über ein Jahrzehnt lang im Salzburger Land im Urlaub war und Obertauern verrückt genug war, dass die gesagt haben, das machen wir, wir halten das für einen Gag. Die haben auch Wetten in dem Ort abgeschlossen, wie lange ich durchhalte. Aber nach 2 Nächten, also es waren geplant 72 Stunden und nach 2 Nächten wurden diese Stimmen auf einmal komplett leise, weil ich hatte Scheißwetter. Ich hatte einen Kurvenschlepplift zum Hochfahren, der ging also meine Kurve rum und da ist nicht im Ansatz daran zu denken, dass du die Augen mal zumachst. Und dann haben sie in der dritten Nacht dann mir schon eine damals nagelneue Vierersesselbahn mit Bubble, heutzutage würden wir sagen, was ist das für ein altes Dingen, angemacht gehabt, sodass ich dann geschützt war und auch mich ein bisschen ausstrecken konnte. Das Wetter wurde dann am letzten Tag so dermaßen schlecht, dass die Liftbetreiber gesagt haben, Christian, bitte hör auf. Du hast den Weltrekord sowieso jetzt schon. Aber aus Sicherheitsgründen wollen wir nicht, dass du jetzt 72 Stunden fährst, sondern es waren 28 Stunden 23. Wenn man so etwas einmal gemacht hat, will man wissen, wie es weitergeht. Und dann ging es weiter und das wurde dann ausgebaut und 2009 sind dann aus diesen 68 Stunden 23 264 Stunden gewesen. Für die Menschen, die ungefähr genauso gut sind wie ich in Mathe, das sind 11 Tage. Und ja, das haben wir dann gemacht. Ich habe den Weltrekord dann aufgestellt gehabt in der gleichen Disziplin in der Skihalle, was übrigens, auch wenn es deutlich kürzer war mit 130 Stunden, viel, viel anspruchsvoller ist, als draußen Ski zu fahren. Ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, was Sonne mit einem so macht. Ich kann das sagen, du willst irgendwann die Sonne sehen und durch so ein Hallendach siehst du das Ganze nicht, weil du bist da in einem riesengroßen Kühlschrank drin und das wird irgendwann mal richtig kalt. Und dieses richtig kalt sein, das ist natürlich, macht dich irgendwann mürbe. Der Hang ist in Landgraaf, wo ich diesen Weltrekord seinerzeit aufgestellt habe, 438 Meter, glaube ich, lang, oder der Sessellift ist 438 Meter lang. Die Piste, wenn du es positiv rechnest, 600 Meter lang. Dir wird immer kälter, dir wird immer kälter und du musst da durch und du musst da durch. Dann habe ich mir noch damals bei der ersten Abfahrt noch eine Rippe angebrochen. Tut sehr weh, kann man aber gar nicht therapieren. So, das ist also wirklich nur einfach mal, ja, das sagte meine Physiotherapeutin, du hast die Rippe angebrochen. Wir können dir jetzt aber auch nicht helfen. Durch diese Schmerzmittel, ich habe dann die Brille teilweise gar nicht mehr hochgehalten, weil mir die Tränen dabei runterliefen, weil das so höllenweh. Ich hatte dann in dem Sessellift unter mir immer links und rechts solche Daunenkissen liegen, dass ich da weicher reinkam und es tat trotzdem Hölle weh. Und ich kann nur sagen, ich wünsche keinem Menschen was Schlechtes, aber einen Rippenanbruch noch weniger. Weil das ist ungefähr, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst. Da hast du lange Freude dran. Und ja, dann habe ich irgendwann mit dem, mir, irgendwann ist ja dann auch mal eine gewisse Sättigung da. Nach 13 Weltrekorden, wem muss ich noch etwas beweisen? Das ist abgeschlossen. Also das musste ich nicht. Dann bin ich halt, habe ich die Seiten gewechselt, bin dann in die Politik gegangen, war da auch sehr erfolgreich, habe dort bekannteste Politiker auch betreut gehabt und Öffentlichkeitsarbeit für die gemacht gehabt, Social Media und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann die Idee, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und das war vor 2 Jahren. Und vor 2 Jahren ist dann diese Idee entstanden mit den 80 Liftanlagen an einem Tag. Und in Kitzbühel fand man das sofort richtig klasse. Und die haben dann auch noch die Skiwelt dazu geholt. Und dann war es am 31.01. diesen Jahres, also 2025, so weit, dass ich dann nach 15 Jahren Pause im zarten Alter von 25, andersrum geschrieben, meinen 14. Weltrekord aufgestellt habe. Und das ging so einfach von der Hand. Also sprich, es waren 22.000 Höhenmeter an einem Tag. Es war ein unglaublich langer Skitag. Aber es war, diese Rekordfahrt war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Und ich meine, mittags war ich 2 Stunden vor dem Zeitplan. Das muss man erstmal hinkriegen. Und ja, und dann war ich kaum im Ziel. Und das ist auch etwas, was sich durch diese ganzen Rekorde gezogen hat. Ich wurde quasi nicht im Ziel gefragt, wie es mir geht, sondern es kam immer diese Frage, und was machst du als Nächstes? Und das war auch in Kitzbühel so, und da habe ich erstmal gesagt gehabt, nein, ich bin jetzt nicht mehr in der Phase drin, dass ich etwas machen muss. Das muss ich nicht mehr tun, sondern ich kann und ich darf. Und ich genieße jetzt erstmal heute Abend diese Party. Ich habe sicherlich noch viele Ideen, und dann 2 Monate später hat mir dann ein Teammitglied einen Screenshot geschickt. Und mit diesem Screenshot, da war eine riesige Zahl drauf und da stand nur drüber, wäre das nichts für dich? Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viel logistische Arbeit dahinter steckt. Ich habe jetzt Dinge geplant, die finden nächstes Jahr im September statt. Das ist ziemlich weit weg für die meisten Menschen. Und damit habe ich mich jetzt, bevor es am 10., 11. November losging, dann 2 Monate lang habe ich nichts anderes gemacht gehabt, als diese Rekordfahrt zu planen. Sind 2 Leitsordner komplett voll mit Papier, wo dieses ganze Handbuch drinsteht, was wir so abarbeiten. Aber mir war von Anfang an klar und meinem Team war auch von Anfang an klar, dass diese ganze Geschichte nur dann funktionieren kann, wenn viel, viel vorher Vorbereitung gemacht wird. Weil jetzt haben wir nicht die Zeit dazu. Ich meine, jetzt geht's mir inzwischen besser, aber in den ersten 2 Wochen bin ich abends um 9 Uhr ins Bett gegangen, weil ich war einfach mal fix und foxy. Tag 21 der Rekordfahrt, wo wir heute jetzt sind, geht es mir schon richtig gut und ich bin jetzt auch abends nicht mehr um 9 Uhr ins Bett, sondern ich halte auch jetzt schon bis 11 Uhr durch.
Also wir sprechen da von 3 Millionen Höhenmeter, die, was du erreichen möchtest. Erschreckt dich diese Zahl? Weil da liegt ja schon noch einiges vor dir. Also wie rechnet man dann einfach nur, ich gewinne irgendwie den Tag und dann geht's schon irgendwie?
Nein, also so gehst du da nicht ran, sondern du gehst da ganz anders ran und du solltest auch eine gewisse Hochachtung vor der Zahl haben oder solltest mit sehr viel Demut an diese Geschichte rangehen. Es sind ja 3 Millionen reichen auch nicht. Das heißt zwar Project 3M, aber das bedeutet, dass ich über 3 Millionen Höhenmeter fahren muss, weil der Weltrekord bei 3,2 irgendwas Millionen liegt. Also von daher.
In 365
Tagen. In einem Jahr, also vom 11. November bis zum 10. November des kommenden Jahres. Du hast kleine Etappenziele. Das ist aber auch genauso gewesen bei den 264 Stunden. Du hast nicht die 11 Tage im Vorhinein gesehen, sondern du hast dich auf das nächste Frühstück gefreut. Du hast dich auf das nächste Mittagessen gefreut, auf die nächsten Schichtwechsel gefreut, dass du andere Menschen siehst. Und so sehe ich das im Moment auch. Mein Horizont ist nicht darauf gerichtet. Ich werde zwar immer gefragt, was wann ist, was ich so im März mache. Ich muss da richtig drüber nachdenken. Damit beschäftige ich mich aktuell überhaupt nicht, sondern ich beschäftige mich mit dem Hier und Jetzt. Das bedeutet, dass ich hier jetzt gerade im Zillertal sitze, in Fügen und dass ich in Hochfügen Skifahre. Und dann habe ich noch auf meinem Horizont, dass ich am Samstag kommende Woche dann nach Ischgl wechsle. Das ist so das, womit ich mich im Moment rumfahre. Und es gab letzte Woche ein Interview, ein Radiointerview. Und da wurde ich gefragt, ob ich denn so, was ich denn sonst noch so drumherum mitkriege. Und ich musste mit Erschrecken feststellen, dass ich nicht mal mehr wusste, was in der Welt passiert. Da das ist komplett hinten runtergefallen. Und da habe ich wirklich, weil ich mich selbst über mich erschreckt habe und ich als politisch interessierter Mensch nicht wusste, was in Deutschland in der Politik passiert, habe ich mich erstmal an den PC gesetzt und erstmal ein paar Zeitungen gelesen. Weil wenn du morgens um 7 Uhr aufstehst, um 7.30 Uhr mit dem Frühstück fertig sein musst, damit du um 8.15 Uhr oben in Hochfügen sein kannst, da bleibt nicht meckern zu viel Zeit. Und wenn du dann von 8.15 Uhr bis 16 Uhr beim Skifahren bist, dann wiederum erstmal dich darauf freust, dass du eine Jause kriegst und mal was essen kannst, dann gehst danach noch in den Wellnessbereich, weil die Muskulatur muss vor allen Dingen wieder fit werden für den nächsten Tag. Dann sitzt du beim Abendessen, ja, und dann drücken irgendwann schon wieder die Augen und dann ist wieder Zeit, ins Bett zu gehen. Also von daher, da bleibt nicht so viel Zeit, wie du normalerweise hast. Und aber ich versuche im Moment wieder aktuell ein bisschen mehr am aktuellen Geschehen dran zu bleiben, weil es ist viel oder es ist ganz, ganz schlecht, Menschen dieses Feld zu überlassen, die es bestimmt nicht besser machen.
Du bist heute 19.000 Höhenmeter gefahren. Wie viele Strecken sind das? Also wie oft bist du dann runtergefahren?
Es waren 60 Liftfahrten, die ich gemacht habe.
Also du kannst die Bäume schon zählen?
Ja, da oben stehen gar keine Bäume, wo ich im Moment unterwegs bin. Der durchschnittliche Skifahrer benutzt zwischen 8 und 10 Liftanlagen an einem normalen Skitag. Also das heißt das Sechsfache. Und ich kann das auch definitiv...
Nennt man Produktivität.
Genau, das nennt sich Ausnutzen eines Skipasses. Ich kann sagen, letzte Woche Montag, wo der bisherige, die Bestmarke in dieser Rekordfahrt war mit 18.389 Höhenmeter an einem Tag, da hat die Liftgesellschaft danach mal Skipässe ausgewertet und hat mir dann da hingelegt gehabt, wo der nächstbessere lag. Und der lag bei 11.000. Also von daher, es ist schon, ich mache schon scheinbar etwas Besonderes. Und die Lift-Mitarbeiter, die ja viele Menschen sehen, die werden immer sehr schnell still, wenn ich vorbeikomme oder spätestens am zweiten Tag, weil es halt einfach mal Dinge sind, die nicht ganz alltäglich sind. Das ist Leistungssport auf höchstem Niveau und ich kann mich entsinnen, heute der Geschäftsführer kam vorbei vom Skigebiet Hochfügen, weil heute war eine 250.000 Höhenmeter auch, die ich mitgenommen habe als Meilenstein so auf dem Weg. Der sagte, Christian, wie machst du das? Und dann habe ich im Lift nachgedacht, ja, ich gehe Skifahren.
Ja, so, also das ist die Geheimformel. Einfach machen. Wie viel Willenskraft benötigt man da eigentlich dann dafür? Also ist man dann so in dem ganzen Modus drinnen und so fokussiert, dass du sagst, wenig Willenskraft, oder ist da schon noch eine Überwindung da? Wahrscheinlich beim Schlechtwetter, es braucht man mehr Überwindung, oder?
Also für mich ist die größte Gefahr oder die größte Herausforderung, die es beim Skifahren geben kann, ist wirklich schlechtes Wetter. Das liegt daran, dass ich kein räumliches Sehen habe. Und dementsprechend ist, wenn ich nicht das sehe, ist viel, viel schwieriger. Aber auch da kann ich sagen, ich hatte schon ziemlich viel schlechtes Wetter in den ersten 3 Wochen. Mehr schlechtes Wetter als gutes Wetter. Heute war der schönste Tag von den 21 Skitagen, die ich gehabt habe. Bist du schon so fokussiert, dass du auf einmal, dass zum Beispiel dieses Whiteout nicht passiert. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es dir nicht erklären, warum es nicht funktioniert. Wenn ich jetzt freizeitmäßig an diesen Tagen unterwegs gewesen wäre, mir wäre kotzübel gewesen, ich wäre von der Piste runter gewesen und ich hätte mich in einen dunklen Raum legen müssen für einen halben Tag und das wäre hin. Aber was diese Geschichte wirklich mit sich bringt und was ich gerne aussenden möchte, wir können auf der Welt alle Probleme lösen, wenn wir erstens an uns glauben und zweitens mal machen. Und nicht uns darin üben, dass wir erst Gründe finden, warum es nicht funktioniert. Und wenn mehr Menschen so denken würden, würde die Welt viel positiver, viel effizienter und viel weniger Herausforderungen haben, als wir sie aktuell haben.
Was waren bisher die größten Herausforderungen, die du gehabt hast?
Als ich in Obertauern weggefahren bin, 2 Stunden, es waren, glaube ich, draußen so -6 Grad, die Heizung wurde nicht warm. Das war eine der größten Herausforderungen. Und am ersten Tag, als es losging, ging es so mit der Mischung aus Höhenkrankheit, Migräne und Stressabfall los. Also ich habe mich mehrfach am Starttag übergeben. Das war nachmittags dann wirklich auch wieder weggegangen. Aber das war wirklich komplett ungewohnt. Aber ich habe halt davor 2 Monate lang in so einem Tunnel drin gelebt. Ich muss diese Dokumente fertig machen. Ich habe dann nachts immer von 23.30 Uhr bis 2 Uhr noch ein bisschen Musik komponiert, weil es gibt auch bei diesem Project 3M für jede Destination eine eigene Hymne. Und die hat auch autobiografische, also stark autobiografische Textzüge drin. Das habe ich alles selbst gemacht, produziert, geschrieben und getextet. Das kann man auch sich überall auf den typischen Streaming-Portalen anhören. Läuft auch ganz gut und ja, und das fiel dann auf einmal über Nacht weg und dann kam es dann halt zu diesem, der Körper hat einfach mal gesagt, ich bin da noch nicht ganz so weit wie du, diesen Sprung schaffe ich nicht, aber am Tag zwei war das okay. Ansonsten ist es natürlich schon eine Herausforderung, ich brauche jeden Tag zwei Zeugen.
Ja.
Und das bedeutet jetzt, ausgeplant sind aktuell für dieses Jahr 253 Skitage, es können vielleicht auch noch ein paar Tage mehr werden. Diese zwei Begleiter, wenn ich das jetzt mal hochrechne, 250 Tage mal zwei macht dann 500 Tage. Das heißt, ich brauche 500 Manntage. Ein Durchschnittsdeutscher hat 30 Tage Urlaub. Der mag vielleicht auch mal was anders sehen als dieses komische Weiß am Hang. Der möchte auch mal gerne in den Sommerurlaub fahren und der hat auch Familie, der hat vielleicht auch Kinder. Das ist also alles nicht so ganz einfach. Das heißt also, mir steht vielleicht von jedem 5 Tage Urlaub zur Verfügung. Das heißt, dann muss ich dann schon eine ganze Menge 100 Leute haben, damit ich diese Tage füllen kann. Bisher gelingt das sehr, sehr gut. Wir sind inzwischen 54, die also mich unterstützen, begleiten, die immer wieder da sind und dann auch mal weg sind. Also das ist, sage ich mal so, bisher. Und das ist vielleicht auch die größte Herausforderung, weil diese Mitte 50 reichen bei weitem nicht für das Jahr. Da müssen noch viele unterwegs kommen. Und heute hatte ich wieder so eine interessante Begegnung am Haar. Da saß auf einmal der Josef im Lift neben mir und sagte, Christian, was muss ich denn machen, damit ich mitfahren kann? Soll ich mir die Handynummer geben oder dem Team links von dir die Handynummer geben und den Rest kriegen wir schon hin, wenn du willst das ja. Also von daher alles gut.
Und wie viel denkst du, brauchst du dann über das ganze Jahr gesehen?
Also unter 100 wird es nicht reichen.
Okay.
Aber ich sag mal so, wir merken auch jetzt oder ich merke das jetzt auch, dass durch Social Media, dass durch Presseberichte natürlich viel, viel mehr Menschen davon erfahren und dann auch mir per Instagram Nachrichten schreiben, ich wäre gerne dabei. Wie geht das? So, und ja, also ich meine, letzte Woche Montag bei der Bestmarke bisher, bei den 18.539 Metern, die heute getoppt worden sind, mit 19.000 ungerade, Zahl habe ich nicht gerade im Kopf, da war der Adrian dabei und der Adrian hat mir einen Tag später, als er dann nach Hause gefahren ist, geschrieben gehabt, Christian, du hast das Skierlebnis meines Lebens generiert. Das sind doch, also schönere Komplimente gibt es doch gar nicht. Und ich meine, mir hat er geholfen. Also von daher, und wenn ich ihm dann noch dieses tolle Skierlebnis bieten kann, dann ist das doch Win-Win.
Wie viel Kalorien verbrennst du eigentlich am Tag? Hast du das mal durchgerechnet?
Also ich sag mal so, ich esse sehr gerne. Und ich esse es auch nicht unbedingt immer so, wie man sich das vorstellt, dass Leistungssportler essen. Und links neben uns steht eine Tüte Chips.
Du hast dich sehr darüber gefreut.
Ja, also, und das Schöne ist, ich kann im Moment Chips essen, ohne dass ich merke, dass der Bauch größer wird. Es wird eher geringer. Also ich habe seit dem Start ungefähr 7 Kilo inzwischen verloren. Man sagt, dass man beim Skifahren zwischen 500 und 700 Kilokalorien verbrennen kann. Wie viel das jetzt effektiv ist, das müsste man sehr, sehr dezidiert mit Studien sich anschauen. Kann ich nicht sagen, aber ich esse 3-mal am Tag richtig ausgiebig und dann noch so ein bisschen Junkfood dazu. Also das ist schon okay. Was ich aber sagen möchte ist, dass bei allem Junkfood, was ich sehr gerne, also wenn ich einen Laster habe, dann ist es definitiv einerseits Skifahren und das andere, das tut aber keinem Menschen was. Aber ich neige dazu, in die Snack-Abteilung sehr gerne zu gehen und ich würde mich auch als Fachmann für Chips bezeichnen. Also das ist so das und so eine Tüte, die kann man in 3 Minuten weghusten.
Chip-Tuning der anderen Art, ja.
Genau.
Aber was ich mich so frage wegen der Regeneration, du hast es vorhin angesprochen, also ich nehme jetzt an, du gehst jetzt nicht noch kalt duschen, oder? Also wenn man so viel draußen ist oder wie schaust du auf deine Gesundheit, weil da darf ja nicht viel schief gehen. Also wahrscheinlich die zwei größten Gefahren sind entweder Muskelverletzung oder man wird krank, oder?
Also der Männerschnupfen, der ist natürlich sehr, sehr gravierend schwierig, weil man leidet da ja auch drunter. Also das ist ja wirklich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Ja, mein Arzt hat mir gesagt gehabt, ich sollte fast täglich in die Sauna gehen und alle Unterkünfte sind auch so ausgewählt, dass es eine Sauna gibt. Was ich nicht mache, ich mache jetzt nicht unbedingt jeden Tag den Eisschlauch da drüber, aber ich kühle mich schon ab, weil es regt ja den Kreislauf an und das macht auch dann die Sache einfacher. Ich werde sehr häufig von meiner Physiotherapeutin natürlich durchgeknetet. Ich habe vor einer Woche Freitagabend habe ich gedacht gehabt, die Ellenbogen würde ich an der Bauchdecke spüren. Sie war aber am Rücken beschäftigt, hat aber wirkt Wunder und mein Körper hat jetzt auch, glaube ich, nach 21 Tagen verstanden, dass Widerstand zwecklos ist.
Merkst du da einen großen Unterschied im Gegensatz zu deinen ersten Weltrekorden, wie sich der Körper verändert hat?
Man sagt ja, 50 ist das neue 30 und ich bin ja erst 25, anders reden. Also von daher, nein, ich fühle mich nicht so und auch das ist eine Geschichte. Man kann mit zunehmendem Alter immer noch sehr, sehr gute Ausdauerleistungen erbringen. Schnellkraft geht mit Sicherheit ein bisschen zurück, aber es ist vieles, vieles immer noch möglich und im Moment wüsste ich jetzt nicht, weshalb es nicht funktionieren sollte.
Wie hast du dich eigentlich darauf vorbereitet? 3 Millionen Höhenmeter, also sagt man dann, okay, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio oder ich gehe mehr laufen oder was macht man dann?
Also ich habe neben der logistischen Vorbereitung, ich war fast jeden Morgen schwimmen, ich war fast jeden Tag Radfahren und ich war jeden Tag laufen. Also du brauchst schon eine gewisse Grundkondition. Aber was auch sehr interessant ist, das ist in Studien auch inzwischen einigermaßen bewiesen, dass das so funktioniert. Muskeln haben eine sogenannte Gedächtnisfunktion. Das heißt also, wenn sie einmal mal gelernt haben, dass sie eine gewisse Belastung auszuhalten haben oder eine gewisse Leistung zu erbringen, kann man das sehr, sehr einfach reaktivieren. Und ich meine, 224 Stunden Skifahren ist nicht unbedingt Hallenhalmer, sondern das ist definitiv etwas anderes und eine wirkliche körperliche Belastung. Ich meine, ich lese das auch häufiger, wenn jemand dann schreibt, ja, ist ja kein Sportskifahren. Wenn ich jetzt noch hochlaufen würde, dann wäre das Sport. Ich kann nur sagen, aus sportwissenschaftlicher Sicht ist Skifahren eine der größten Belastungen, die man dem Körper zumuten kann. Es ist aber auch eines der tiefsten Erlebnisse, die es gibt. Es ist die emotionalste Sportart, die es gibt, die man da wirklich betreiben kann. Es gibt kaum etwas, wo man so mitten in der Natur ist, wo man so mit Grundelementen kämpfen darf und wo man solche Erlebnisse haben kann. Und es ist natürlich auch nebenbei sehr anstrengend. Und ich lade auch jeden dazu ein, mich einfach mal einen Tag zu begleiten. Und wenn der dann noch abends sagt, boah, das war ja überhaupt nichts, dann würde ich sagen, ja, kann er auch über Wasser gehen.
Gab es einmal einen Weltrekordversuch, der nicht geklappt hat? Weil man liest ja über deine Weltrekorde, aber die Frage ist, hat es auch Experimente gegeben, die was einfach gescheitert sind?
Nein.
Hattest du einmal eine andere Weltrekordidee? Noch zusätzlich, dir war es aber nie stattgefunden.
Nein, also ich hatte keine andere Weltrekordidee, aber diese ganzen, die bisher 14 Weltrekorde sind alle mit Ansagen gemacht worden. Ich wusste immer ganz genau, worauf ich mich einlasse. In mir wird schon eine Risikoabwägung getätigt und ich würde mich niemals auf so dünnes Eis begeben, dass ich da sehr schnell einbrechen könnte. Einschub, dieser Rekord ist etwas anders, weil dieser Rekord, da kann mir keiner helfen. Das ist wirklich etwas, ja, 14 Tage gibt es Menschen, die in Skiurlaub fahren. 20 Tage gibt es bestimmt auch noch ein paar Menschen, die in Skilauf fahren. Aber die jetzt, sage ich mal so, 60 Tage am Stück Skifahren, ohne einen Tag Regeneration dazwischen. Ich glaube, da gibt es nicht viele Ratgeber. Es gibt Leute, die dann meinen, etwas zu wissen. Aber ausprobiert haben sie das nicht. Und ich kann jetzt sagen, mit 21 Tagen Skifahren in den Beinen, ich weiß jetzt, wie das so ungefähr funktioniert. Und ich kann mir jetzt so ganz langsam vorstellen, wie ich nach 40, 60, 80 Tagen fühle. Und wenn du jetzt so in mein Gesicht guckst, siehst du ja nicht gerade einen unglücklichen Menschen.
Nein, blendend siehst du aus, Christian. Also man sieht der Strahl. Hast du dir Gedanken gemacht, wie weit du gehst? Also wo wirklich dann die Schlusslinie ist, wo du sagst, okay, bis dahin gehe ich und nicht weiter?
Also es gibt einmal eine kommunizierte Zahl. Das sind die 3,2 Millionen Höhenmeter. Und dann gibt es noch was. Aber darüber rede ich nicht.
Warum nicht?
Weil ich möchte ja sehr gerne verbindlich sein. Und die 3,2 Millionen Höhenmeter, das kann ich dir jetzt auch mal sagen, und daraus kannst du dann andere Ableitungen tätigen. Die 3,2 Millionen Höhenmeter, den Weltrekord, will ich am 2. Mai schon eingestellt haben.
Oh, okay.
An meinem Geburtstag.
Okay.
Also das ist so das große Ziel. Da arbeite ich wirklich mit viel Power drauf hin. Und es gab letztens Tage, da riefen meine Eltern und sagten, Christian, könntest du eigentlich heute mal einen Ruhetag machen, weil Wetter ist ja, wie wir gesehen haben, in der Webcam nicht so toll. Da habe ich gesagt, nein, das, was ich jetzt habe, im Sack habe, das kann mir keiner mehr nehmen, weil ich weiß nicht, was in 3 Monaten ist, ob Frau Holle in Urlaub fährt, ob ich vielleicht geradezu mein Finger etwas unnatürlich wegsteht oder ob ich jetzt vielleicht gerade mal Migräneattacke habe oder was auch immer oder was auch immer. Das kann mir keiner nehmen. Und dieses große Ziel bleibt diese am 2. Mai, genau diese Zahl, diese 3,2 Millionen Höhenmeter am Mülltaler Gletscher, das einzustellen. Ich möchte es gerne abends machen. Ich möchte das mit ein bisschen Feuerwerk machen. Und die zweite Zahl, die auch ziemlich fest liegt, in Willingen vom 1. bis zum 8. Februar findet das Halbzeit-Event statt. Ja, das ist nicht zeitlich gesehen die Halbzeit, aber das hat ja wahrscheinlich was mit der Zahl zu tun. Und dementsprechend bin ich da auch drauf genötigt, dass ich da dann die grob gesagt 1,5 Millionen habe. Und ich werde ja im Sommer nach Südamerika fahren, ich werde im Sommer nach Australien fahren, nicht um Urlaub zu machen, sondern um diesen Traum weiterzuleben und diese Chance, die sich einmal in deinem Leben ergibt, wahrzunehmen. Und dann wird wohl die Zahl am Jahresende hoffentlich eine andere sein als 3,2 Millionen Höhenmeter. Aber Fakt ist, Ziel ist erstmal 3,2 Millionen Höhenmeter.
Ja, da auf jeden Fall noch viel Erfolg in der Zukunft, Christian. Gibt es eigentlich einen Weltrekord, der dich beeindruckt? Weil du kennst wahrscheinlich auch noch andere Weltrekorde außer deine eigenen beachtlichen 14 und vielleicht demnächst 15. Also gibt's da, weil ich habe gelesen irgendwie, es gibt einen Höchstgeschwindigkeitsweltrekord von 225 km/h auf den Skiern. Da habe ich mir gedacht, das bin ich nicht einmal mit dem Auto gefahren bisher.
Da kann ich ein kleines Anekdötchen dazu. Ein guter Freund von mir ist Bernie Paul, den kennt man unter anderem von It's a Real Good Feeling, von Lucky und so weiter und so fort, der auch sehr, sehr gerne Ski fährt. Und der hat mir dann irgendwann mal einen Screenshot geschickt, wo er 254,7, der gute Mann ist 73 Jahre alt. Ich war vollkommen konsterniert, weil in dieser Applikation diese Geschwindigkeit rein. Und einen Tag später ruft er mich an, Christian, hab dich verarscht, ich bin mit dem Porsche den Irschenberg runtergefahren. So, also von daher, ich glaube, wenn du selbst etwas machst, dann beschäftigst du dich sehr viel mehr mit dir, als dass du, sag ich mal so, auf andere guckst. Mich beeindrucken viele Menschen. Also ich muss sagen, es gibt so, also vor wem ich zum Beispiel höchste Hochachtung habe, ist Helmut Kohl, der Vater der deutschen Einheit. Was der historisch gemacht hat, das ist outstanding. Das, sag ich mal so, akzeptiere ich. Oder als diese Abrüstungsvereinbarung getroffen worden ist zwischen Reagan auf der einen Seite oder danach auch Bush und auf der anderen Seite Gorbatschow. Das sind Sachen, da würde ich sagen, wow. Aber jetzt im Sport, ich kenne viele Sportler, ich kenne Olympiasieger, ich kenne, man ist ja, da begegnet man sich auf Augenhöhe und da ist da nicht so dieses Anhimmeln und dieses Dasein, das ist da nicht vorhanden, sondern das ist ein Respekt vor einer Leistung. Und ich meine, ich bin ja nur in einer ganz kleinen Nische oder in einer Sportart der Beste. Es gibt in anderen Sportarten mindestens genauso viel wunderbare Sachen. Ich selbst würde mir nie zutrauen, ich würde nie freiwillig eine Skisprungschanze runterfahren. Da stehe ich da oben, da würde ich sagen, wenn ich in Oberstdorf an der Heini-Klopfer-Schanze stehe, denke ich mir nur, wie kann man so verrückt sein, da runterzufahren? Die wissen aber auch, was sie tun. Genauso, wenn jemand, also ich selbst bin eher geradliniges Skifahren, wenn jemand durch die Stangen am Ganzanhang tanzt, beim Slalom, absolute Hochachtung, wenn jemand ein exorbitant guter Fußballer ist, super, alles wunderbar. Aber das sind, sag ich mal so, es ist jetzt nicht, was ich machen würde. Welche Rekorde ich aber selbst ablehne, ist, wenn es darum geht, Essen zu verschwenden. Also ich muss sagen, wenn ich da Weltrekorde lese, 70 Hamburger in einer Stunde und den dann 5 Minuten noch drin zu behalten, bevor ich dann diesen Hamburger wieder rückwärts esse, ich weiß nicht, was das bringt. Und wir haben leider auf diesem Planeten Menschen, die hungern. Und das ist kontraproduktiv. Mit meinen Weltrekorden tue ich ja niemandem was Böses oder beziehungsweise vernichte ich auch nichts, sondern ich sorge dafür, dass vielleicht es ein Beispiel ist, was man machen kann und wo man sich was trauen sollte. Aber bei solchen Essensweltrekorde, die Sinnhaftigkeit ist für mich sehr, sehr schwierig zu erkennen und dementsprechend, nein, das wäre es nicht so.
Gab es ein Ziel einmal in deinem Leben, das du nicht erreicht hast, aber wo du froh bist, dass du es nicht erreicht hast?
Ich sag mal so, ich habe einmal mal in meinem Leben einen Karriereknick gehabt. Dort bin ich gemobbt worden. Ich war also, das glaubt man ja kaum, ich bin Mobbingopfer gewesen und ich war ganz, ganz kurz vor einem Burnout. Das ist jetzt 5 oder 6 Jahre her. Ich selbst mache jedes Jahr an dem Tag, wo damals das offenkundig wurde, weise ich jedes Jahr sehr deutlich darauf hin, wie wichtig es ist, dass wir alle die Augen aufmachen, dass wir in unserer eigenen Umgebung genau dem Vorsorge leisten, dass Menschen so runterfallen. Die Alarmzeichen gehen viel, viel früher los und man muss manches Mal auch nur die Augen aufmachen. Mobbing ist mit das etwas der schlimmsten Sachen, die es gibt. Das ist nichts anderes als Folter mit Worten und mit Psychologie. Und das habe ich erlebt gehabt. Aber ich kann dann sagen, mit einem Abstand von diesen Jahren, habe ich damals gedacht gehabt, alles ist zu Ende. Ein halbes Jahr, da heißt es ja so schön, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Das war keine Tür, die sich geöffnet hat. Das war ein Portal, wo ich durchgegangen bin. Und ich bin definitiv da gestärkt rausgekommen. Aber vielleicht hätte man den Schritt ein bisschen vorher machen können und das Ganze ein bisschen anders organisieren können. Das wäre vielleicht besser gewesen und es wäre auch mit Sicherheit für alle Beteiligten besser gewesen. Und die Person, die mich gemobbt hat, da kann ich nur sagen, da lächle ich heute müde drüber. Weil mehr sollte man auch für solche Personen nicht übrig haben, weil ich wünsche keinem Menschen was Schlechtes. Jeder sollte nach seiner Fasson glücklich werden. Jeder sollte auch akzeptieren, dass andere nicht unbedingt deine Denker haben. Das ist vollkommen normal. Sondern in der Diversität, in der Unterschiedlichkeit, da liegt unsere Chance. Wir haben Gott sei Dank die Chance, in einem Gesellschaftssystem zu leben, wo es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern es gibt Schwarz und 3 Millionen Grautöne, bis es weiß wird. Und das ist eine wunderbare Chance. Ist aber natürlich nicht, manches Mal nicht ganz so einfach.
Vielleicht gestattest du mir die Frage, Christian, wenn du sie nicht beantworten möchtest, dann überhaupt kein Problem. Warum hat sich das Portal geöffnet? Also wie viel war da auch Selbstverantwortung von dir dabei, oder wie viel war auch Glück, dass sich das Portal geöffnet hat? Weil, erzähl mal.
Ich glaube, dass da sicherlich auf der einen Seite ein gewisses Talent, was in mir gesehen wurde, drin war. Und das zweite war, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das kann ich auch nur jedem immer wieder mit auf den Weg geben. Such das Glück und du findest das Glück. Wenn du dich einigelst, wirst du das Glück nicht finden können, sondern du musst rausgehen und du wirst gefunden werden. Und auch wenn es nicht im 1., 2., 3., 100. Versuch funktioniert hat, im 101. funktioniert es.
Würdest du sagen, du bist erfolgreich?
Ich glaube, dass ich in manchen Bereichen erfolgreich bin. Das sollten aber eher andere Menschen beurteilen, als wenn ich mich selbst als erfolgreich sehe, sondern das ist eher eine Geschichte, das können Menschen um mich herum beurteilen und das können Menschen, die mich wahrnehmen, beurteilen. Mir wäre es da viel wichtiger, dass ich als positiv, als inspirierend bewertet werden würde. Das finde ich dann wichtiger als erfolgreich, weil erfolgreich sein ist zwar schön, aber das hat auch irgendwie so eine Begrifflichkeit, die mit so einer gewissen Kälte zu tun hat, als ob man so über Leichen geht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich immer die Menschen mitnehmen.
Von welcher Person konntest du am meisten lernen?
Boah, das ist aber eine verdammt schwierige Frage. Also ich sag mal so, ich glaube, dass ich mir von vielen Menschen etwas abgeguckt habe. Aber es gibt jetzt nicht unbedingt diesen einen Menschen, der mich so dermaßen geprägt hat. Ich habe ja gerade schon von Helmut Kohl geredet. Ich man kann ja sehr, sehr unterschiedlicher Meinung zu Dieter Bohlen sein. Aber der hat immer sein Ding gemacht. Der ist immer diesen geraden Weg gegangen. Und ich muss sagen, das hat mich auch sehr inspiriert. Ich selbst bin bekennender Modern Talking-Fan. Ich hab alle CDs zu Hause. Ich war auch auf dem Abschiedskonzert von Modern Talking dabei gewesen. Das, sag ich mal so, hat mich auch... Musik ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich höre zum Beispiel keine Musik, die negativ ist. Ich höre wirklich... ich bin kein Musikfachmann. Ich kann keine Noten lesen. Ich habe zwar Musik geschrieben, aber ich kann keine Noten lesen. Aber man hat mir mal gesagt gehabt, dass ich Musik in Dur nur hören würde. Für mich ist die heile Welt des Schlagers, das ist so Inspiration, und ich finde, wir haben da draußen so viele negative Faktoren, dann bleibe ich doch, wenn es mir gut geben soll, in der positiven Welt drin, und damit komme ich dann ganz gut klar, und das gibt mir dann auch wieder die Energie oder das Waldlaufen, die Natur, wo ich rausgehe. Das ist jetzt vielleicht nicht das typische Vorbild, aber wo man draußen etwas erkennen kann, was die Natur gemacht hat, was dir so viel geben kann und wo du so viel raus lernen kannst.
Drei Fragen habe ich noch an dich, Christian. Ich meine, du fährst jetzt 365 Tage Ski, vielleicht auch weniger, ja, also wenn man in die Zukunft blickt. Und das ist ja auch für deine Begleitung etwas, wo man dir tagtäglich beim selben zuschaut, würde ich jetzt einfach mal so grob behaupten, natürlich in anderen Destinationen. Warum ich das jetzt so einleite, die Frage, was ich mir stelle, wen könntest denn du stundenlang beim Arbeiten zuschauen? Welche Arbeit fasziniert dich von anderen Menschen?
Alles, was kreativ ist.
Ja.
Also sprich Künstler. Künstler sind für mich auch sehr unterschätzt und werden auch leider in unserer Gesellschaft fallen sie runter. Der zweite Bereich, wo ich sagen würde, was ich selbst nicht machen könnte, aber was unglaublich wichtig ist, sind Menschen, die in sozialen Berufen sind. Also sprich die Krankenschwester, die Altenpflegerin. Das sind, sage ich mal so, Berufe, die sind so wichtig. Kann ich nicht machen, ist irgendwie nicht so meins. Und wo ich unglaublich gerne zugucke und wo ich lange zugucke, ich habe zwar im Moment keine Lebensgefährtin, aber beim Nägel machen könnte ich stundenlang zugucken. Ist auch eine Art von Kunst da am Nagel, aber da könnte ich echt, das finde ich total klasse. Da bin ich wirklich paralysiert. Da kann ich stundenlang. Ich bin niemals, wenn meine Freundin Nägel sich machen lassen hat, bin ich niemals weggelaufen. Wann immer ich Zeit hatte, bin ich mitgegangen, um mir das anzugucken. Und das, sag ich mal so, ist so diese Filigranität, die da eine Rolle spielt, fasziniert mich.
Warum fährst du immer noch Ski? Das ist die zweite Abschlussfrage, weil ich stelle mir auch die Frage, also zum einen, warum fährst du immer noch Ski? Weil wenn man so viele verschiedene Skiszenarien miterlebt hat, sagt man vielleicht irgendwann keine Lust mehr. Und vor allem kannst du auch noch Ski fahren, ohne diesen kompetitiven Gedanken, dass du sagst, irgendwas muss ich jetzt schaffen an dem Skilag.
Also ich habe ja 15 Jahre zwischendrin jedes Jahr 70, 80 Tage auf Ski gestanden, auch wenn ich keinen Wettkampfgedanken mehr gehabt habe. Ich glaube auch, dass ich danach noch, ich bin gefragt worden, was ich denn machen würde, wenn meine Freunde mir jetzt nächstes Jahr im November sagen würden, gehen wir Skifahren. Da habe ich erstmal kurz mich geknimmert und habe ich gesagt gehabt, ja, dann gehen wir Skifahren. Weil Skifahren ist das, was so dermaßen tief emotional reingeht. Und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass Skifahren so tief reingeht. Und das können natürlich Menschen, die nicht Skifahren können, überhaupt nicht nachvollziehen. Man kann zum Schneeschuhwandern gehen, dann ist man auch im Winter. Man kann zum Langlaufen gehen, dann ist man auch im Winter. Schön Schnee, schön kalt, alles wunderbar. Aber dieses Rauschartige, was dieses Spiel mit der Schwerkraft, was dieses Spiel mit den Elementen, was diese Geschwindigkeit mit dir macht, das ist etwas. Da sind schon viele Studien inzwischen drüber abgefasst worden und das ist erwiesen, dass da Skifahren eine ganz, ganz besondere Raum einnimmt im ganzen Sportbusiness, was es in der Form so eigentlich nirgendwo sonst gibt.
Und das Problem ist aber, dass das ja gefährdet ist, oder? Zu einem gewissen Teil aufgrund der Umwelt.
Da wären wir jetzt bei der großen, wir haben Klimaveränderung. Was ich absolut nicht verstehen kann und was ich absolut auch überhaupt nicht über meine Lippen bringe, ist dieses Wort KK-Klimakrise. Ich glaube, dass wir wissen viel zu wenig Und was sicher ist, ist, dass es irgendwann mal 2000 Jahre vor Christi Wein in England gab. Der ist nicht deshalb gewachsen, weil es da so kalt war, sondern da muss es sehr warm gewesen sein und da war es auch wärmer als jetzt. Und es ist auch definitiv Fakt, dass es Zeiten auf diesem Planeten gab, wo die Gletscher viel kleiner waren als heute. Es gab auch Zeiten, wo es viel größer war. Es ist aber, dann sind wir auch wieder dabei bei dem, wie leben wir? Wir sollten unseren Fußabdruck, das, was wir selbst tun können, möglichst klein gestalten. Sprich, aber was nicht Sinn und Zweck sein kann, ist, dass wir zurück auf die Bäume müssen. Weil der Mensch an sich ist wie ein Tier. Natürlich, eine Kuh zertritt auch einen Grashalm. Und der Mensch ist ja auch ein Mensch, der nicht nur darauf geplant worden ist von der Natur, dass er funktionieren muss, sondern der ist mit dieser wunderbaren Fähigkeit ausgestattet worden, dass es auch Zerstreuung gibt. Dass wir kreativ sind. Das unterscheidet uns ja auch von anderen Lebewesen. Ja, wir leben in einer relativen Warmphase. Ja, die Winter sind vielleicht nicht so, wie sie vor 40 Jahren waren. Es ist aber auch mal sicher, dass auch wenn ich irgendwann Kinder haben sollte, dass die auch in 50 Jahren noch Skifahren gehen können. Und wenn man sich so auf der Welt umschaut, so Richtung Asien rausguckt, in Kirgisistan wird gerade ein Skigebiet mit 70 Liften gebaut für 185 Millionen Euro. Die würden das Geld, glaube ich, nicht in die Hand nehmen, wenn es so unsicher wäre, dass sie in irgendeiner Art und Weise das Geld auch reinvestiert haben. Das ist halt eine ganz normale wirtschaftliche Frage. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das habe ich am Anfang gesagt gehabt, ich glaube, wir können jedes Problem auf dieser Erde lösen, wenn wir kreativ sind, wenn wir nach vorne blicken und wenn wir uns nicht darin üben, warum etwas nicht funktioniert. Wir müssen allerdings, und das ist auch eine Erkenntnis, die dringend wichtig ist für unsere Gesellschaft, für unsere Welt ist, wir müssen uns als eine Welt begreifen und nicht, da gibt es die und die, sondern wir können es zusammen machen, nicht gegeneinander, wir werden immer unterschiedlich bleiben. Das ist auch gut so, weil das macht die Sache interessanter, aber wir sollten versuchen, in die gleiche Richtung zu fahren. Und ich kann nur sagen, wenn jetzt zum Beispiel die internationale Schifffahrt beschließt, dass Schweröl nicht mehr statthaft ist, dass das benutzt wird auf der ganzen Welt, dann ist das ein Riesenfortschritt. Da kann man jetzt sagen, ja, aber es ist aber auf jeden Fall mal ein guter Schritt in eine richtige Richtung. Und ich meine, die Klimaziele von Paris sind zumindest ein erster Schritt dahin, ob das reicht oder nicht reicht. Ich weiß es nicht. Das weiß auch keiner, der diese Klimakrise auf die Rolle jeden Tag bringt. Der weiß es auch nicht besser, was in 10, 20 Jahren ist. Weil es gibt ja Forscher, die sagen dir, wir sind am Beginn einer kurzen Zwischeneiszeit. Es wird jetzt wieder kälter. So, das wissen wir alles nicht. Aber was wir machen können, ist im Hier und Jetzt das Maximale tun. Und das heißt zum Beispiel beim Skifahren, wenn immer es geht, dass wir versuchen, die Anreise besser zu gestalten. Da ist so viel Luft nach oben. 80% der Emissionen, die beim Skifahren entstehen, entstehen ja nicht auf der Piste. Die entstehen nicht durch die Präparation, die entstehen nicht durch das Schneemachen, sondern das ist das Auto, wo eine Person aussteigt in den Bergen und abends wieder nach München nach Hause fährt. Das ist nicht gut. Und da kann man viel, viel machen und da müssen Anbindungen verbessert werden. Es muss sich lohnen, dass eine Familie mit dem Zug, die aus dem Ruhrgebiet in den Weihnachtsurlaub fährt, dahin fährt. Aber da kommen wir mit dem jetzigen nicht weiter, weil wenn mein Koffer nicht ankommt, wenn ich im Skiurlaub bin, kann ich nicht Skifahren gehen. So, also da muss eine ganze Menge gemacht werden. Da sollten wir auch am besten gestern mit angefangen sein. Und wenn wir das hinkriegen, dann definitiv wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, dass wir weiter Skifahren. Und ich wüsste auch nicht, warum es nicht noch in 20 oder 30 Jahren Olympische Winterspiele mit Skiwettkämpfen geben kann. Die wird es hoffentlich auch weitergeben und die werden vielleicht etwas anders aussehen. Die werden vielleicht auch an anderen Orten stattfinden. Aber Wandel ist auch etwas Normales. Das ist ja auch so, dieser Wunsch von manchen Menschen, dass alles immer gleich bleiben muss. Nein, es muss nicht immer alles gleich bleiben. Wir entwickeln uns weiter und wir sollten lebenslang lernen.
Das sind sehr, sehr schöne Worte und da passt auch die Abschlussfrage sehr gut, weil es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ich möchte sagen, dass jeder an sich glauben sollte. Und wenn jeder an sich glaubt oder wenn du an dich glaubst, dann kannst du nicht nur Berge versetzen, sondern ganze Alpen.
Und so soll es sein. Vielen, vielen Dank, Christian, und dir weiterhin alles Gute bei deinem Projekt. Man kann es auf Live-Ticker verfolgen, bei dir auf der Webseite.
Also ich gelte hier als der Bond auf Brettern, dementsprechend ganz einfach bond-auf-brettern.com. Da findet man das Ganze und ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Besucher.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Weiterhin alles Gute. Danke, Christian.